Aber unser Sohn tut da noch gut ein bisschen Grenzen setzen, weil er hat es nicht so gern, wenn wir dann am Nachttisch zu viel über das Geschäft reden. Er zeigt dann so auf unseren Gartenhaken, wo es unsere Platte ist, und sagt, da sind Platten, wir müssen gar nicht mehr über Platten reden, da sind sie ja. Ich sage, ja, hast schon recht, aber es gibt schon ein paar andere Themen zu diskutieren, aber er holt uns dann wieder zurück, oder? Weil ja, er gar nicht so schlecht ist.
Freiheit, Liebe, Sicherheit und Abenteuer. Metallraumcast. Der Podcast aus dem Metallraum. Ein perfekter Raum für Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten.
Herzlich willkommen zum Metallraumcast. Gast der heutigen Folge ist Nina Züllig. Sie ist mit ihrem Mann zusammen Geschäftsführerin und Inhaber von der Firma Bruag, die sich auf Geländer und Fassadenplatten spezialisiert hat. Aber ich übergebe das Wort zuerst Nina und stelle noch mal kurz in 30 Sekunden unseren Hörerinnen und Hörern vor.
Hallo zusammen, ich bin Nina Züllig, bin 35, Mami von zwei Buben, verheiratet und führe zusammen mit meinem Mann Manuel die Bruag Design Factory. Wir sind Design- und Produktionspartner für die Architektur und das Handwerk und spezialisiert auf individuelle Plattenmaterialien für Anwendungen wie Balkonbrüstungen, Fassaden, aber auch Innenraum, Verkleidungen, Akustikelemente und so weiter.
Und ist ja ganz spannend, du hast ja da übernommen von deinem Vater, gell?
Genau, ja, das ist ja so.
Wie du vorhin erzählt hast, das war ziemlich zur gleichen Zeit, wie ich in der Nachfolgeregelung war. Das finde ich mega spannend, wie es bei dir so gelaufen ist. Erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen, wie hat es sich entwickelt und was war denn eure Überlegung, um mit dem Manuel zusammen das zu übernehmen?
Ja, also es geht, eigentlich das Ganze geht schon viele Jahre zurück, sage ich mal. Also übernommen dann, den Betrieb wirklich haben wir Anfang 2023, also jetzt 2,5 Jahre her. Ich bin aber eigentlich im Geschäft involviert seit 2009.
Okay.
Mein Vater hat 2008 Bruag gegründet. Damals hat er angefangen, genau. Und ich war dort gerade so frisch im Studium gewesen. Und wie es so ist im Studium, ist man natürlich froh darum, wenn man noch ein bisschen etwas kann in die Kasse verdienen kann nebenbei. Und habe es aber so oder so auch schon spannend gefunden. Und bin dann dort mit einem niedrigen Pensum eingestiegen, habe so ein bisschen Marketing, Verkaufsinnendienstsachen gemacht. Am Anfang 20%, dann 40%. Und dann hat es so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein ausschlaggebendes Event gegeben, wo so ein bisschen die Richtung auch gegeben hat, was noch spannend war. Und zwar sind wir eigentlich recht international unterwegs, also auch mit Projekten in verschiedensten Ländern. Und unter anderem ist Vereinigte Arabische Emirate so ein,
okay,
ein Zielmarkt gewesen, wo wir gesagt haben, hey, Ornamentik ist Teil von, ist der Hauptbestandteil quasi von unserem Produkt. Und wo gibt es nicht mehr Ornamentik als in den Vereinigten Arabischen Emiraten? Da ist doch ein Markt von uns. Und mein Vater ist auch also ein Visionär. Also wenn er eine Idee hat, dann machen wir das auch, oder? Dann probiert man es einfach mal aus, statt 10 Jahre darüber zu diskutieren. Ich bin auch ein bisschen so. Ich bin nicht ohne Grund, aber genau. Auf jeden Fall sind wir dann dort zusammen an einer Messe auf Dubai. Haben dann auch einen Vertriebspartner gesucht dort. Und haben an dieser Messe ausgestellt und haben grundsätzlich cooles Feedback gehabt und haben irgendwie das Gefühl gehabt, hey, da also hat das Potenzial, da wollen wir irgendwo entwickeln. Und dann sind wir auf dem Rückweg am Flughafen gewesen. Dann sagt er so, Nina, wie siehst du die Zukunft? Jetzt fängst du deinen Master an, in Unternehmensführung. Ganz ehrlich, eigentlich muss ich dir künden, du musst ja in einen anderen Betrieb. Also ich will ja, dass du die Welt siehst quasi und auch andere Betriebe. Und dann habe ich so geantwortet, eigentlich hast du recht, ja. Es würde mich schon auch interessieren. Aber ganz ehrlich, ich sehe da so viel Potenzial und das ist doch unser Baby und das ist so cool gewesen. Und lass uns das zusammen entwickeln quasi. Und habe dann nur so gesagt, lass, meine Voraussetzung ist einfach, du gibst mir in dem Moment, wo ich jetzt den Master mache, so einen guten Lohn, dass ich mir eine, Wohnung, eine eigene Wohnung in St. Gallen kann leisten kann, dass ich nicht mehr daheim wohne. Und als Gegenzug dafür reissen wir das doch zusammen quasi. Ja, das war ein bisschen der Start gewesen. Das ist natürlich weiter zurück. Und eben, ich bin dann immer mehr im Betrieb gekommen. Ich weiß gar nicht, eigentlich 2012, 2013 bin ich dann voll eingestiegen.
Ja.
Und mein Mann, der Manuel, ist dann 2019 dazugekommen. Gelernter Hochbauzeichner, also von dem her auch passend so ein bisschen von seinem,
architektonischen,
von seinem Hintergrund. Oder? Und wir finden es einfach lässig und sehen sehr viel Potenzial und haben darum gefunden, doch, das wollen wir machen.
Cool. Aber es ist ja gleich noch ein rechter Prozess. Schlussendlich hast du noch Familie und verpflichtest du auch. Wie habt ihr euch für das entschieden oder wie macht ihr das heute?
Ja, es war natürlich so ein bisschen eine Abwägung. Also, damals, sage ich mal, haben wir noch kein Kind gehabt. 2019, wo der Manuel dazugekommen ist, schon in der Absicht natürlich, dass wir irgendwann beabsichtigen zu übernehmen. Haben uns aber dort schon auch überlegt. Gell? Er hat einen guten Job bei PwC gehabt. Wir haben beide grundsätzlich gute Ausbildung, die wir wahrscheinlich auch irgendwo anders...
Könntest brauchen.
Ja, genau. Wo
man und mehr wirst verdienen in dem Sinne.
Mehr mit vielleicht weniger arbeiten und weniger Verantwortung schlussendlich. Aber irgendwie hat es uns einfach gereizt, unseren eigenen Chefs auch irgendwie zu Entscheidungen können zu treffen. Weißt, einfach wirklich die Agilität zu haben, um einfach zu sagen, hey, lass, da sehen wir eine Chance, das wollen wir machen. Und das hast du halt in einem Betrieb sonst irgendwo nicht. Und ich habe da halt sein Kindsbein auf, halt mitbekommen, das Unternehmertum so. Und ich glaube, das bleibt da auch ein bisschen.
Wenn ich das so zulasse, setzt du Unternehmertum ein bisschen mit Freiheit gleich? Kann das sein?
Hat schon damit zu tun. Also mich würde es jetzt angucken, wenn ich für jede Idee, die ich hätte, 3 Stufen müsste, quasi fragen, darf ich jetzt mal schauen, wie das sich entwickeln könnte etc. Und dann, bis vielleicht die Entscheidung kommt, ist ein halbes Jahr vorbei und die Chance ist vielleicht auch schon wieder vorbei. Also das ist schon das, was ich schätze, dass man wirklich auch Entscheid selber fällen kann, aber natürlich auch Entscheidungen müssen selber fällen, oder? Das ist dann ein bisschen gegenseitig. Das kennst du ja selber.
Genau, und Verantwortung tragen ist auch immer so ein Thema, oder?
Ja, auf alle Fälle.
Ich zum Beispiel schätze es mega, also Gerda, meine Frau, ist auch im Betrieb und gleich, wir reden privat relativ wenig darüber. Wie habt ihr das? Wahrscheinlich ist ja das ein ständiges Thema, weil ihr seid ja in der genau gleichen Organisationsstufe drin, was bei mir ein bisschen anders ist. Belastet euch das oder unterstützt euch das?
Wahrscheinlich beides. Kommt ein bisschen auf den Tag drauf an. Nein, ich sage, wir haben es lange relativ gut können trennen, wo wir beide voll im Geschäft gsi sind. Also voll heisst, wir haben noch kein Kind gehabt, wir haben beide 100% oder 120%, was auch immer, geschafft, oder? Und haben den Tag durch uns ständig können austauschen über die Themen. Und nachher, wo die Kinder auf die Welt sind, ich meine, ist klar, dann tritt jemand ein bisschen kürzer, da ist öfter mal jemand daheim. Und dann bist du in dem Tag halt nicht im Geschäft. Und dann, was machst du natürlich, wenn am Abend der andere heimkommt? Ja, willst du dem auch erzählen, was so gelaufen ist? Sind ja beide interessiert, ist ja wie auch unser Baby, oder?
Genau, ja.
Und dann kommst du halt automatisch dritt zum Abend dann schon auch immer wieder ein bisschen anfangen, über das zu reden. Aber unser Sohn tut da noch gut ein bisschen Grenzen setzen, weil er hat es nicht so gern, wenn wir dann am Nachttisch zu viel über das Geschäft reden.
Ja.
Er zeigt dann so auf unseren Gartenhag, wo es unsere Platte ist, und sagt, da sind Platten, wir müssen gar nicht mehr über Platten reden, da sind sie ja. Ich sage, ja, hast schon recht, aber es gibt schon ein paar andere Themen zu diskutieren, aber er holt uns dann wieder zurück, oder? Weil er gar nicht so schlecht ist.
Dass du so ein bisschen Limitationen auch hast, zum eben Familie geniessen, wo ja mega wichtig ist und wo mega viel Energie gibt im Ganzen. Oder?
Auf alle Fälle, ja.
Ja, bei uns ist es ein bisschen anders, aber es ist auch spannend. Eben, ich sollte vielleicht nicht über alles reden, weil es gibt halt auch gerade so Personalthemen und so weiter, wo der Geschäftsleitung vertraulich behandelt werden müssen, wo ja auch nicht mehr wie fair der Leute gegenüber ist, dass man da irgendwo durch eine vertrauensvolle Grenze setzt. Gleich ist es natürlich auch wichtig, dass Entscheid oder Sachen, wo halt zu einem Thema werden oder wo mich belastet, man, schlussendlich kennt man sich ja ein bisschen und ist ein bisschen miteinander unterwegs und geht gerne, dass ich merke auch mega schnell, wenn es mir nicht gut geht. Ist aber auch so verständnisvoll, dass sie sagt, wenn du jetzt Zeit brauchst oder so, nimm das einfach. Ist ein bisschen eine andere Situation, darum hat es mich wirklich ein Wunder genommen, wie das bei euch so aussieht. Ja.
Ja, ich glaube, wichtig ist ja einfach, dass du wirklich wie so ein Kontrapart hast, wo eben die Sachen auch kannst besprechen, wie du sagst, du hast vielleicht dann halt eher, weiss nicht, mal jemand anders aus der Geschäftsleitung,
genau,
wo dann so gewisse Internas kannst besprechen, wo du jetzt vielleicht nicht darfst noch für ein Schlusszeichen raus tragen, aber ich sehe den Punkt, das ist schon noch schwierig, weil man hat ja den Partner, wo man halt wirklich volles Vertrauen hat, wo man ja auch gerne eigentlich alles erzählt.
Genau.
Ja, das ist bei uns natürlich insofern ein bisschen einfacher. Was manchmal ein bisschen schwieriger ist, ist, weil wir auf der gleichen Stufe irgendwo sind, dass man die Verantwortlichkeiten klar abgrenzt. Da sehe ich bei uns ein bisschen die Herausforderung auch. Weißt du, auch von den Mitarbeitern her, dass sie wissen, mit welchen Themen sie zu wem sollten gehen. Manchmal ist es so, oder? Dann ist der Manuel zum Beispiel daheim halt mal bei den Kindern, oder? Und ich bin im Geschäft, dann wollen sie gerade etwas ansprechen, dann kommen sie zu mir. Am nächsten Tag bin ich vielleicht unterwegs in Terminen, dann ist der Manuel, dann kommen sie mit dem gleichen Thema zu ihm. Und er hat dann wieder das Vorwissen wieder von mir nicht. Und dann gibt es so manchmal ein bisschen blöde Doppelspurigkeiten auch. Oder, ich meine, wir haben schon oft gleiche Ideen, aber
trotzdem,
ja, und dann redest du manchmal einander vorbei. Oder das ist manchmal so ein bisschen die Challenge jetzt bei uns, finde ich.
Und wenn du jetzt Mitarbeiter ansprichst, wie ist es denn für sie? Haben Sie von ihnen auch ein Feedback? Oder wie machen Sie das mit ihnen?
Ja, ich glaube, also das ist schon auch Teil des Feedbacks von ihnen, dass ihnen wichtig wäre, dass es teilweise klarere Abgrenzungen zwischen uns zwei gibt. die wir dann auch so durchziehen, oder? Mhm. Und ist eigentlich auch für uns gut. Also ich bin sehr dankbar für das Feedback und versuche das wirklich jetzt auch irgendwo umzusetzen. Oder ist jetzt ganz konkret nach meinem Mutterschaftsurlaub, den ich jetzt gehabt, vom zweiten Sohn, bin ich jetzt zurück gewesen, Anfang April wieder im Geschäft, oder? Habe dort viele operative Sachen abgegeben. Mhm. Jetzt mal schauen, dass ich das nicht immer wieder an mich annehme, sage ich mal, sondern dass ich mich auch ein um strategische Themen mehr kümmern kann. Aber sie haben dann dort schon auch gesagt, hey, lass für uns, wäre es jetzt wirklich zentral, um zu wissen, wer von euch ist für was jetzt zuständig. Jetzt, in meiner Abwesenheit ist wirklich klar, ist der Manuel, oder? Da habe ich mir jetzt schon vorgenommen, dass wir da wirklich klarer abgrenzen. Für sie und für uns, oder?
Ja, neben, du hast gerade gesagt, oder? Gerade erst zurück aus dem Mutterschaftsurlaub. Ihr zwei sind mega Power-Typen. Du hast vorher erzählt, du schaffst schon wieder 70%. Und mal ganz ehrlich, wie bringt ihr das alles unter einen Hut, so ein Geschäft führen? Der Manuel schafft wahrscheinlich 100%, du 70, zwei Kinder. Wie macht ihr das, dass ihr gleich noch so entspannt und ja, auch Freizeit habt?
Also ganz entspannt sind wir schon nicht immer.
Ja, das ist klar.
Den Augenring sieht man jetzt zum Glück nicht in diesem Podcast. Nein, aber es ist natürlich eine tägliche Challenge und es ist ein Auf und ein Ab, sage ich einmal. Manchmal auch wie mit dem Unternehmertum, ist doch auch ein bisschen eine Achterbahnfahrt. Oder man ist ja eigentlich mega begeistert. Man denkt, das ist alles so super und cool. Und dann kommt wieder ein Rückschlag und dann musst du wieder ein bisschen
zurückfahren.
Und das Gleiche finde ich auch, ist so ein bisschen mit dem Balanceakt zwischen Familie und Geschäft. Wir arbeiten beide viel, das ist es so. Der Manuel ist noch an und wir teilen, also er ist einen halben Tag auch noch daheim. Aber klar, gell, ist ja auch der Tag, wo du daheim bist, bist du halt doch irgendwo...
Ja. Ich kann mich da an ein Bild erinnern, auf LinkedIn, wo er mit dem Headset und dem Sohn am Spielen ist.
Ja, genau.
So stelle ich mir das vor, wenn er daheim ist.
Ja, und das ist manchmal auch eine Problematik, oder? Wo ich auch noch viel lernen muss. Und auch er, wir haben gerade letztens gesagt, weißt du, der Fokus. Mhm. Wir wollen ja für alles irgendwo das Beste. Ich meine, wir wollen für seine Kinder logischerweise das Beste. Wir wollen für das Geschäft das Beste, wo ja auch ein Kind irgendwo ist, oder? Also ich sage jetzt mal ganz konkret, oder jetzt als Frau, ja. Was sagt jeder, du sollst stillen? Ist wichtig, gut für dein Kind. Ja gut, und dann bist du geschäftlich wieder unterwegs, bist in Aussenterminen, bist irgendwo mehrere Tage vielleicht auch im Aussendienst unterwegs. Willst du aber deinem Kind natürlich das Beste? Ja, klar. Weißt du, dann kommst du schon wieder in den Clinch. Das sind so die kleinen, ja, für Schlusssachen, die es dann schwierig machen. Oder? Und du willst ja nicht, dass dein Kind Abstrich machen muss, aber du kannst halt nicht,
alles irgendwo miteinander.
Ja. Und manchmal, an gewissen Tagen, mache ich mir dann wie so schon ein bisschen den Vorwurf und denke, hey, setze ich genug Fokus auch in die Kinder. Und andererseits denke ich auch, es schadet ihnen auch nicht, schlussendlich.
Sie wachsen ja mit dem auf und du bist jetzt auch nicht so schlecht rausgekommen, oder?
Ja, das würde ich jetzt auch, also, würde ich jetzt auch mal sagen. Oder? Ich glaube, es ist auch wichtig, oder ist auch für sie wichtig, zum sehen, finde ich, dass Geld nicht einfach auf den Bäumen wächst, sondern dass man auch hart arbeiten muss, um seine Ziele zu erreichen. Und ich finde das eigentlich... ist mir ganz wichtig, dass da meine Kinder auch so mitbekommen.
Verlassen wir doch einmal ein bisschen Familie und so, obwohl es mega spannend ist. Wenn wir ein bisschen schauen, wie die auch funktionieren, ich finde es auch cool und immer sehr erfrischend, eure Beiträge auf LinkedIn zu lesen, auch eure Mitarbeitenden, die ihr da einbeziehen. Erzähl mal ein bisschen, wie ist zu dieser Überlegung gekommen, dass ihr auch gesagt habt, hey, liebe Mitarbeiterin, liebe Mitarbeiter, ihr gehört auf LinkedIn.
Ja, ist auch so ein Prozess gesehen. Wir haben uns lange ein bisschen Social Media gegenüber verschlossen gehabt. Also wir haben gar nichts aktiv gemacht gehabt. Und es ist jetzt eineinhalb Jahre her, wo wir das aufgegriffen haben. Ich weiss gar nicht mehr, was so der entscheidende Faktor war, dass wir gesagt haben, doch, das wollen wir jetzt machen. Wo wir einfach gesagt haben, hey, eigentlich spannend ist ja, um unsere Mitarbeiter involvieren, um zu schauen, was machen sie so tagtäglich oder wie sehen sie das Unternehmen. Und auch einen gewissen Stolz hervorzurufen, sage ich mal. Dass sie auch können präsentieren können, was unsere Firma ausmacht. Und da hat sich mega lässig entwickelt. Und bin ich wirklich gerade letzte Woche zu ihnen gesagt, ich bin richtig stolz, was da passiert ist. Oder auch wie viele Leute wir so erreichen. Vor allem durch Post der Mitarbeiter.
Eben.
Also wenn man so vergleicht, oder, von den Statistiken her, da kannst du ein Firmenprofil eigentlich fast vergessen. Sondern der, der wirklich Impressions generiert, sage ich mal, und auch irgendwo rausgeht oder viele Leute sehen, sind die Posts der Mitarbeiter. Das finde ich schon wirklich lässig.
Machen Sie das komplett freiwillig oder ist man da auch sag jetzt, finanziell oder irgendwie sonst motiviert?
Nein, also finanziell sind sie nicht motiviert. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen eigentlich gerne ein Corporate Influencer Programm machen, wo wir aber alle eigentlich oder möglichst alle wollen drin mitnehmen. Ihr könnt sagen, ob euch das wohl ist oder nicht. Ihr entscheidet, wie viel das ihr postet, was ihr postet, ob ihr private Sachen einspielen lasst oder nicht. Aber klar, oder? Wir haben regelmäßig mal wieder Meetings, wo man darüber redet oder wo man dann auch zum Beispiel Zahlen ein bisschen vergleicht, wer hat wie viele Impressions gehabt, ja. Soll auch ein bisschen eine Challenge sein. Aber ja, und dann pushst du es manchmal wieder und sagst, hey, da wäre doch jetzt mal lässig von deinem Job, jetzt vielleicht noch da und da Video zu machen. Mhm. Aber schlussendlich, wir geben ihnen wirklich gar nichts vor.
Ja.
Und ich finde, es zeigt eben so ein bisschen unseren, ich würde sagen, den Geist, den wir aktuell gerade so im Team haben. Oder? Das sind wirklich Leute, die viel Selbstmotivation mitbringen und wirklich auch gern, habe ich zumindest das Gefühl, arbeiten, weißt, und da auch dann nachher gerne nach außen tragen und auch irgendwo einen Stolz haben drauf. Und das finde ich mega cool, ja.
Ja, das ist ja, also finde ich auch mega wichtig, gerade in eben so ein bisschen Unternehmenskultur so ansprichst, der Stolz und Motivation ist schon, sage ich, viel wichtiger als das technische Verständnis. Oder?
Absolut, ja.
Hey, und jetzt wenn wir ein bisschen auf euer Produkt schauen, auf Firma Bruag. Was muss ich mir darunter vorstellen unter dieser Balkonplatte? Oder Fassadenplatte oder...
Ich sage jetzt so, oder Fassadenplatten stellen viel her, Balkonfüllungen stellen auch viel her. Und wir haben unseren Slogan ein bisschen so gewechselt, oder auch, ich sage jetzt von der Firmenbezeichnung, Bruag Design Factory.
Okay,
das hat zwei Begriffe eigentlich drin. Das eine ist Design, also wir sehen uns wirklich als Partner schon in der Entwurfsphase vom Architekt, wo wir mit ihm zusammen auch Design entwickeln, sehr viele Designideen bringen. Und andererseits Factory als wirklich als Produktionsbetrieb, wo dann Plattenmaterialien eben zum Beispiel für Balkonfüllung massfertigen oder auf dem Architekt seine Designentwürfe quasi. Und eben das Spezielle ist wirklich, dass wir sagen, wir wollen eigentlich wirklich individuelle Gebäude unterstützen. Also eigentlich sollte jedes Haus anders aussehen als andere. Mit den heutigen Technologien ist das eigentlich sehr eine einfache Sache, oder? Aber ja, du musst dich gleich irgendwo eben relativ früh damit befassen, was kannst du für ein Gebäude machen. Sag jetzt mal, wir haben unter anderem das Marriott Hotel in Haiti beliefert.
Okay.
Ja, eben, wir gehen auch über Grenzen aus. Oder? Wir machen relativ viel im Ausland. Und dort hat jetzt der Architekt zum Beispiel den karibischen Seegras in sein Design integriert. Und das passt, oder ich finde da mega lässig, eigentlich, dass du sagst, okay, ich nehme etwas, wo zum Objekt wirklich auch passt, wo auch die Umgebung passt. Ja. Und nicht einfach das 10'000. Staketengeländer halt, oder?
Wollen wir gerne Staketengeländer machen.
Ja, das verstehe ich auch, Matthias. Da würde ich euch auch überhaupt nicht wegnehmen und das wird auch nicht wegkommen, leider. Ich würde gerne ein bisschen weniger Staketengeländer sehen. Aber einfach, oder, dass du auch kannst den Bewohnern angepasste Lösungen bieten. Ich sage jetzt, Transparenz gerade bei Balkongeländern ist doch immer
ja,
so
ja,
das Thema,
absolut.
Oder?
Ja, ja.
Und ich kann nicht sagen, okay, du musst jetzt, Architekt, schau, wir haben hier unser Lager an 10 Designs, du musst jetzt halt eines von denen wählen. Sondern ich sage, Architekt, schau, wir haben die Designvorschläge, wo du kannst dich inspirieren lassen. Du hast ein Objekt, das ist an einer viel befahrenen Strasse. Ja, dann macht es vielleicht Sinn, eher etwas nehmen, das unheimlich geschlossener ist und gegen oben noch ein bisschen einen Öffnungsgrad hat. Oder? Aber du bestimmst, was zu diesem Objekt passt. Und das setzen wir für dich um.
Wie sieht es denn so aus Verhältnis Schweiz eben zu Europa oder zu anderen? Kannst du da irgendwie Zahlen sagen? Wo ist euer Produkt aktuell wie beliebt?
Ja, also wir sind immer noch hauptsächlich in der Schweiz. Also ich würde schätzen, jetzt etwa 60% in der Schweiz. Dann 30% Deutschland und der Rest ist wirklich so ein bisschen all over the world. Also Einzelprojekte, eben Karibik ist lustigerweise irgendwie sehr beliebt. Wir haben auf der Dominikanischen Republik, eben auf Haiti, auf noch so verschiedene Geckos Island, ich weiß nicht mal, wie man die ausspricht richtig, oder weißt du, einfach so Einzelprojekte, wo wirklich der Architekt über Google, über Suchmaschinenoptimierungen, die wir haben, auf uns zukommt und man so wirklich den Austausch hat und dann so ein Projekt kann realisieren.
Und dann ist es so, der Architekt kommt auf euch zu und bestellt bei euch, ihr werdet ja nicht dorthin ausmessen gehen, oder?
Nein, irgendwo leider nicht. Nein, aber zum Glück natürlich, sonst wäre das gar nicht handelbar, oder? Das ist ein bisschen das Problem, die Challenge bei uns im täglichen Geschäft ist, dass wir einen mehrstufigen Verkauf haben, oder? Also wir sind wirklich in der Entwurfsphase mit dem Architekt unterwegs. Wir müssen ihn dann abholen mit unseren Möglichkeiten. Aber der Architekt ist nicht der, der unser Material nachher einkauft. Sondern dann, ich meine, kennst du, geht es in eine Ausschreibung, dann geht es zum Beispiel in eine Metallbauausschreibung. Das heisst, dann müssen wir die Metallbauer auch noch davon überzeugen, dass das ein cooles Produkt ist und dass sie das doch mega gerne würden verbauen und möglichst einen guten Preis natürlich anbieten. Oder? Da sind wir auch von den Preisen abhängig, die ein Metallbauer zum Beispiel macht oder ein Holzbauer. Das heisst, dort müssen wir noch einmal jemanden überzeugen. Und auch die Gesamtlösung muss für den Investor schlussendlich passen und ins Budget, oder? Da hast du wirklich mehrere Anspruchsgruppen. Und der, wo du zuerst in Kontakt bist, ist nicht unbedingt der, der dann wirklich final entscheidet.
Ja.
Und so ist es halt auch dann im Ausland. Also da hast du einen lokalen Handwerksbetrieb, der da ausmessen und bestellen muss. Oder? Aber da musst du dann auch mal einen finden, der dann da eben macht. Oder?
Eben darum, ja, da denke ich, das ist ja schon, da haben wir, sage ich jetzt, in Schweiz, Deutschland, Österreich vielleicht schon noch einen grossen Vorteil mit dem Ganzen, dass halt auch die Ausführung nachher stimmt, wenn du so ein gutes Produkt bringst, das auch so rauskommt, wie du versprichst, oder?
Ja, auf alle Fälle, weil schlussendlich zählt quasi das fertig installierte Produkt, gell? Also wenn die Platte selber schön ist und nachher die Installation hundslausig, dann nützt sie es auch nicht.
Nicht, ja.
Und was halt noch schwierig ist, ich meine, ein grosser Vorteil grundsätzlich von uns ist, dass man alles ja massfertigt aufs Projekt. Das heisst, du als Metallbauer kannst wirklich jede Platte in einer anderen Größe von mir aus massgefertigt über und muss sie eigentlich nur noch auf die Unterkonstruktion schrauben. Aber wenn ich da einem sage, Kroatien oder, ja, muss ja nicht mal so weit weggehen, dann merkst du, die sind gar nicht fähig, die Masse unbedingt so aufzunehmen oder die planerische Leistung zu machen. Die sagen, ja nein, wir schneiden es einfach vor Ort zu, wie es gerade passt, schick mir deine Standardplatte. Dann sage ich, ja, wir haben eigentlich keine Standardplatte, sondern wir machen immer massfertig. Und das sind so natürlich die schwierigen Themen.
Herausforderungen, die aber auch viel Potenzial bietet. Oder?
Ja, auf alle Fälle.
Ja. Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, wo seht ihr euch vielleicht in 5 Jahren als Bruag Design Factory? Wo wollt ihr her? Was ist eure Vision?
Spannend, ja. Natürlich, ich sage mal, eben die Vision vom Partner sein für den Architekt und auch für das Handwerk, das ist ein bisschen das, was Manuel und ich uns auf die Fahne geschrieben haben, wo wir die Firma übernommen haben. Dass wir nicht rein die Lieferanten-Kundenbeziehung möchten, sondern dass wir wirklich möchten, dass eben die verschiedenen Gewerke, die unsere Produkte schlussendlich verbauen, uns als Firma, als Partner sehen, wo sie auch einfach Resultate damit können erzielen können. Das heisst, mein Ziel ist schlussendlich, dass der Metallraum irgendwann beim Privatkunden steht, oder? Dort eine gewisse Beratung auch macht und denkt, hey, mein Bruag, wenn ich jetzt ein Bruag-Geländer vorschlage, dann weiss ich, erstens, für den Kunden ist es spannend, er hat so viele Designmöglichkeiten, aber es ist auch für mich von der Abwicklung her einfach absolut einfach, mit der Bruag hier zu interagieren. Ich habe die Unterstützung von der Bruag, ich sage jetzt mal im ganzen Verkaufsprozess mit Unterlagen, mit Visualisierungen etc. Das ist so ein bisschen unser Ziel. Also weißt du, dass das nicht nur gesteuert ist, auch über Ausschreibungen, die von Architekten kommen und dann der Handwerker irgendwo ein bisschen gezwungen ist, damit mit uns zu arbeiten, sondern dass wir wirklich als Partner und auf Augenhöhe können interagieren können.
Ja, hast du es bald so weit? Nein, ist natürlich mega cool. Was uns halt sehr passt, sehr fasziniert, ist ja genau die Energie und die Motivation, die wir haben. Weil eben, du hast gesagt, schlussendlich das Produkt selber muss ja auch gut sein, muss auch funktionieren. Aber wir wissen alle, die Menschen dahinter sind mindestens so wichtig. Und also da kann ich wirklich die Hand ins Feuer legen. Es ist mega cool, zum mit euch zusammenzuarbeiten, eben auch so einen Podcast machen. Oder wir sind noch an einer gemeinsamen Entwicklung dran, dürfen jetzt ein Projekt machen, wo ihr selber mit investiert. Und das ist natürlich mega spannend, um so zusammenzuarbeiten. Und es ist wie überall. Das Produkt muss passen, aber die Leute, die das Produkt tragen, müssen auch schlussendlich passen. Oder?
Genau, und so macht es auch viel mehr Spass, oder? Schlussendlich. Und eben, sollen ja auch alle davon profitieren, oder? Genau, dass man auch zusammen etwas erreicht und beide wirklich voller Motivation daran arbeiten. Und dann fängt es irgendwie auch, oder?
Genau. Hey, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Eine Frage habe ich noch. Was würdest du der 14-jährigen Nina auf den Weg geben, wenn du sie auf der Straße treffen würdest?
Puh. Es ist jetzt noch schwierig, so spontan etwas daraus rauszunehmen. Ich glaube, also wenn man irgendwo eine Vision hat oder auch eine gewisse Idee, dass es sich lohnt, hartnäckig dran zu bleiben, auch wenn es im ersten Moment vielleicht Rückschläge gibt. Und ich nach wie vor einfach überzogen bin, wenn man trotzdem dranbleibt und sich einsetzt. Und eben, das, was du angesprochen hast, mit der Emotion und dem Herzblut auch dabei ist, dann kann es eigentlich gar nicht so falsch sein. Auch wenn vielleicht das Resultat nicht immer, sag jetzt mal, perfekt ist, aber wahrscheinlich gehört es zum Weg dazu. Auch wenn es in dem Moment nicht so einfach ist. Oder? Das heisst, wirklich nicht von Hürden gerade quasi abkanzeln lassen, sondern einfach probieren, weitermachen. Und vielleicht gewisse Anpassungen vornehmen, klar, auf dem Weg. Aber dass, wenn man etwas mit Herzblut macht, dass es bestimmt irgendwo auch eine Richtigkeit hat.
Und sicher für den Moment stimmt, sage ich immer, wir sind uns viel zu viel immer in der Zukunft am Orientieren und wir vergessen viel zu viel, dass es ja eigentlich an den passen, was du machst und nicht immer sagst, ich will es machen für den, oder?
Ja, aber da finde ich wirklich eine tägliche Herausforderung, oder? Dass man Sachen zurückstellt, wie man sagt, oh, man hat gar keine Zeit, oder? Man hat zu viel zu tun und da ist auch bei mir noch ein Lernprozess, muss ich ehrlich sein. Ja.
Bei wem nicht und darum sind wir auch da, oder?
Genau.
Danke vielmals, bist du bei uns gewesen. Es war ein mega spannendes Gespräch gewesen. Ich wünsche euch viel Erfolg auf dem Weg. Wir kreuzen uns ganz bestimmt noch ein paar Mal.
Ich hoffe es doch sehr, ja.
Ich natürlich auch und bis bald.
Danke vielmals.
Liebe Hörerin, liebe Hörer, das wär's gsi von dieser Folge vom Metallraumcast mit der Nina Züllig von der Bruck Design Factory. Hast du Fragen oder Anregungen, dann schreib doch am besten einen Kommentar auf Insta, Facebook, LinkedIn, weiss der Geier was, kannst du direkt auf Spotify Kommentare schreiben. Wir freuen uns drauf, wir geben dir sehr gerne Antwort und bis zum nächsten Mal.
Freiheit, Liebe, Sicherheit und Abenteuer. Metallraumcast. Der Podcast aus dem Metallraum. Ein perfekter Raum für Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten. Alles Weitere über uns findest du auf www.metallraum.ch und auf Social Media.